Gepriesen sei der Herr am heutigen Abend für die Tatsachen, die wir gesungen haben, für die Tatsachen und für die Gründe, wieso wir motiviert wurden zum ersten Gebet, weil wir am heutigen Abend physisch mit dem Leib Christi hier präsent sein dürfen. Und wenn wir uns links und rechts umschauen, das ist der Leib Jesu Christi. Und der Bruder und die Schwester, die links und rechts von dir ist, das sind wir, die Einheit, die am heutigen Abend über unseren König gesungen haben. Ich darf euch bitten, lasst uns gemeinsam aufstehen und schlagt mit mir gemeinsam das Matthäusevangelium im Kapitel 14, Vers 44 auf. Matthäusevangelium, Vers 44, Kapitel 14. Das Gleichnis vom Schatz im Acker und von der kostbaren Perle. Ich werde den Text zuerst auf Rumänisch lesen und im Anschluss auf Deutsch. Pilda comorii ascunse și a mărgăritarului. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce, devinde tot ce are și îl cumpără. Und jetzt auf Deutsch. Das Gleichnis vom Schatz im Acker und von der kostbaren Perle. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Könntest du die Plätze einnehmen? Oftmals, wenn wir die Lehre Jesus Christi lesen in den Evangelien, vor allem auch wir als Christen, geboren in dieser Kirche, aufgewachsen in der christlichen Lehre, tun uns genau wir oftmals auch schwer zu verstehen, was Jesus gemeint hat. Zu verstehen, was die Gleichnisse von Jesus wirklich aussagen. Und Grund dafür sind oftmals bestimmte kulturelle Bräuche, die es damals in den Kulturen gab. Bestimmte Sachen, die für die Leute von damals ganz normal waren, aber für uns nicht. Andere Sachen sind vielleicht traditionelle Sachen, die wir heutzutage vielleicht schwer verstehen, wenn wir mal das Gleichnis oder eine Lehre von Jesus analysieren und lesen. Eine andere Sache sind das landwirtschaftliche Vokabular, das Jesus und seine Jünger und seine Apostel verwenden. Ja, die Prozesse aus der Landwirtschaft, die wir heutzutage kaum noch kennen. Ein Teenager oder ein Jugendlicher, der 13, 14, 15, 16 Jahre alt ist, in Wien, Favoriten in einer Dreizimmerwohnung aufgewachsen ist, der versteht allzu wenig, was es heißt, Samen zu sehen, ein Feld zu pflücken, ein Feld zu bearbeiten, was man machen muss, damit am Ende ein Maiskolben dasteht. Nicht sowas mit den Zuhörern von Jesus Christus. Die Leute, die Jesus Christus vor Ort live erlebt haben und mit ihm gewandelt sind und denen Jesus geredet hat, für die war das ganz normale Beispiele. Für die war das Alltag, was es heißt, irgendwie ein Feld Samen zu sehen, ein Feld zu pflügen, irgendwelche landwirtschaftlichen oder traditionellen Sachen, für die war das gang und gäbe. Und damit wir am heutigen Abend diese Verständnisbarrieren aus dem Weg räumen, wollen wir uns im ersten Teil drei Verständnisbarrieren anschauen, damit wir im zweiten Teil der Botschaft schauen können, was wollte uns Jesus sagen vor über 2000 Jahren? Was sollen diese zwei Gleichnisse in diesem Fall für mich bedeuten? Die erste Verständnisbarriere, die wir haben können, wenn wir diesen Text lesen, steht da im Vers 44. Wiederum gleicht das Reich der Himmel. Und im Vers 45 genauso. Das Reich der Himmel. Oder in anderen Evangelien heißt das Reich Gottes. Împărăția cerurilor auf Rumänisch. Und was bedeutet dieses Reich Gottes? Was ist dieses Reich Gottes? Jesus verwendet, um dieses Reich Gottes zu erklären, mehrere Gleichnisse. Und wenn wir ein Gesamtbild haben wollen vom Reich Gottes, dann müssen wir diese Gleichnisse, die Jesus uns erzählt, aufsummieren. Und durch diese Aufsummierung sehen wir mehrere Aspekte und Einblicke, was das Reich Gottes wirklich bedeutet. Dieses Reich Gottes, da gibt es ein Prinzip, das heißt schon, aber noch nicht. Und dieses Reich Gottes ist jetzt schon gegenwärtig unter uns, aber noch nicht. Mit anderen Worten können wir sagen, es ist jetzt schon unter uns, aber noch nicht in seiner vollen Ausprägung, in seiner Endstufe, wenn man so sagen will. Lukas Evangelium, Kapitel 17, Vers 21. Da kommt diese Thematik hoch und Folgendes sagt Jesus im Lukas Evangelium 17 mit 21. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Mit anderen Worten erklärt Jesus, dass es dieses Leben hier auf der Erde gibt und das ewige Leben. Und das Reich Gottes bildet jetzt schon eine Überlappung. Wir leben jetzt schon in einer Überlappungszeit mit dem Reich Gottes. Und wir sind noch nicht in der Endstufe, wo wir mit unserem Gott und mit unserem Erlöser Jesus Christus im Reich sein werden. Aber hier auf Erde ist uns schon das Reich Gottes gegeben. Es findet schon statt. Und wir können Bürger dieses Reich Gottes hier auf Erden schon sein. Wir leben hier schon mit unserer neuen Identität, die wir bekommen haben. Ich und du sind errettet, wenn wir das Opfer Jesus Christus angenommen haben. Sind errettet und haben eine neue Identität. Und mit dieser Identität lebe ich hier jetzt auf Erden. Und hier auf Erden gibt es alles Mögliche an Menschen und an Leuten. Aber wir können Teil und Bürger in diesem Reich Gottes sein. Im Römerbrief steht, das Reich Gottes ist Friede, Gerechtigkeit, Freude im Heiligen Geist. Alles Sachen, die man hier auf der Erde schon haben kann und auf die man zielen sollte und an denen man streben sollte. Mit anderen Worten kann man sagen, ich und du sind berufen, wenn wir diesem Reich Gottes beitreten, jetzt hier auf der Erde zu leben. Wir gehen alle arbeiten, weil wir müssen was essen. Wir müssen uns anziehen. Wir müssen alle putzen zu Hause. Wir müssen alle kochen, sonst haben wir nichts zu essen. Wir brauchen Geld, um unsere Versicherungen zu steuern, unseren Kredit, unserem Alltag. Aber hier auf Erde, mit den Mitmenschen, die wir haben, in Wien, sind wir berufen, an die Zukunft schon zu denken. Ich lebe jetzt hier schon da, als würde ich im Himmel schon leben. Meine Identität ist was Neues. Ich habe hier schon, ich koste hier schon vom Reich Gottes. Und das ist etwas, was wertvoll ist. Die zweite Verständnisbarriere, die wir oft haben, ist hier im Vers 47. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Interessant ist, wenn wir heutzutage vielleicht von diesem Schatz lesen und vielleicht die Kinder oder ich aufgewachsen, mir fällt nur dieses Bild von Piraten ein, wo du als kleines Kind im Kindergarten gelernt hast, dass Piraten Schätze suchen und irgendwo gibt es einen Schatz, der versteckt ist und irgendwann wird er von irgendwelchen Piraten gefunden. Interessant ist, dass es in der damaligen Kultur ganz normal war. Früher, wenn du dein Geld oder dein Eigentum, dein Wohlstand, ja, deine Wertsachen, die du hattest im Haus, irgendwo sicher unterbringen wolltest und irgendwo anlegen wolltest, hast du es im besten Fall vielleicht beim Tempel gemacht oder irgendwo vergraben. Es gab keine Bank Austria, es gab keine Raiffeisenbank, kein George und kein E-Banking-System. Du hast dein Eigentum irgendwie schützen müssen. Und wenn du irgendwo auf langen Reisen unterwegs warst, das Beispiel sehen wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25. Jemand geht auf eine lange Reise und teilt dort die Talente aus. Dann hast du weil dein Haus unbewohnbar war, vielleicht für einige Monate, einige Jahre, hast du es irgendwo versteckt. Eine andere Sache war der Krieg. Wenn die Leute gehört haben, dass ein Krieg nahe stand, so wie wir heutzutage hören, dass es jederzeit eskalieren kann, haben sie ihre Wertsachen versteckt, damit es von den Soldaten nicht geplündert wird. Und Flavius Josephus, der ein jüdischer Historiker war und kurz nach Jesus gelebt hat, der schreibt, 70 nach Christus wurde Jerusalem zerstört unter Vespasian. Und der schreibt genau über dieses Phänomen. Und Folgendes schreibt er. Nicht wenige der Reichtümer, die in dieser Stadt gewesen waren, befanden sich noch unter ihren Ruinen. Die Römer gruben vieles davon aus, aber der größte Teil wurde von den Gefangenen entdeckt und fortgeschafft. Ich meine das Gold, das Silber und das wertvolle Mobiliar, das die Juden besaßen, und schaut jetzt, und die Eigentümer angesichts der unsicheren Kriegszeiten in der Erde vergraben hatten. Dasselbe Beispiel sehen wir, wie gesagt, im Matthäus-Evangelium 25 mit Vers 25, wo die eine Person, die ein Talent bekommen hat, es in der Erde versteckt hat. Und Er sagt hier, und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du dein Talent wieder. Schätze, Eigentum, wertvolle Sachen, Wertgegenstände in der Erde zu verstecken, war früher was ganz Normales. Und Jesus versucht diesen Leuten, dieses Beispiel nahezubringen, was für sie ganz gang und gäbe war. Dieser Bauer oder dieser Angestellte oder der Landarbeiter, der auf diesem Acker gearbeitet hat wahrscheinlich, der vielleicht dieses Feld gepflügt hat, irgendwelche Arbeiten dort auf dieser Wiese, auf diesem Feld gemacht hat, stolpert plötzlich über so einen Schatz. Und genau um so einen Schatz geht es in dem Gleichnis von Jesus Christus. Einen Schatz, irgendein Wertgegenstand, das die Leute früher versteckt haben. Und Jesus berichtet hier von diesem Landarbeiter, der plötzlich bei der Arbeit irgendwie stolpert und sieht, wow. Und was macht er? Schnell verstecken, schnell zugraben und geht fort. Eine andere Verständnisbarriere, die wir haben, ist hier in Vers 46 die Perle. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Das zweite Gleichnis, das Jesus gibt, handelt von dieser Perle, von diesem Kaufmann, von diesem Juwelenhändler, der sich tagtäglich damit beschäftigt hatte und neben Gold und anderen ganz wertvollen, vielleicht Silber oder anderen Materialien, galten die Perlen früher als etwas ganz Kostbares. Ich habe vor kurzem, auch in Anbetracht auf diese Botschaft, habe ich einige Dokus geschaut, um zu sehen, wie das heutzutage ausschaut. Und überraschenderweise ist das heutzutage fast genauso anstrengend, wie früher so eine schöne Perle zu gewinnen. Man taucht irgendwo in ein Meer runter, findet diese Austern, ja, diese Muscheln, und diese Muscheln werden dann künstlich befruchtet, damit sie schönere Perlen produzieren, und im besten Fall wartet man bis zu 5 Jahre, bis eine schöne Perle draus ist. Und diese Perlen, die aus dem Roten Meer, aus dem Persischen Golf oder Indischen Ozean erarbeitet wurden, zur Zeit Jesus Christi, über diese Perlen geht es. Jesus macht auch einen extremen Vergleich. Matthäus Evangelium Kapitel 7 mit Vers 6. Werft eure Perlen nicht vor die Schweine. In diesem Zusammenhang schafft Jesus so ein extremes Beispiel, dass er das unreine Tier, was ein Schwein ist, nimmt und eines der kostbaren Sachen, die es gab, die Perle, und sagt, schmeißt diese kostbaren und wertvollen Sachen nicht vor diese unreinen Tiere, die in dieser, wie wir wissen, von den Juden als unrein erachtet wurden. Dasselbe sehen wir auch, entschuldigt mein Vokabular, aber das ist das biblische Vokabular, das die Schlachterübersetzung gibt. Die Hure aus Babylon. Offenbarung, Kapitel 17, Vers 4. Dort steht geschrieben, dass diese Hure aus Babylon mit Perlen geschmückt war. Ich lese. Und die Frau war gekleidet in Purpur, in Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und von diesen Perlen redet Jesus in diesem Gleichnis. Und wir müssen vielleicht ein bisschen schauen und zu verstehen, dass Jesus hier von diesem Wert dieser Perle redet und erklärt. Aber für die Leute war das damals ganz normal. Jeder Mensch von seinen Zuhörern wusste, wie wertvoll seine Perle ist. Und Jesus benutzt hier diesen Juwelenhändler. Das war sein Job, wenn man sagen will. Ja, er war Kaufmann und hat verkauft und gekauft und verkauft. Und je nachdem, welche Farbe, wie groß die Perle, wie rund oder wie oval die Perle war, war sie kostbar oder nicht. Und in diesem Fall sieht man, er ist auf der Suche und findet plötzlich eine ganz besondere Perle. Jetzt, wo wir uns die drei Sachen angeschaut haben, dass das Reich Gottes gegenwärtig ist unter uns, dass wir auf dieser Erde jetzt schon so leben, als wären wir im Himmel, wo wir verstanden haben, dann, dass die Beispiele, die Jesus Christus gibt, dieser Schatz, das war ganz gang und gäbe damals, dass man Sachen versteckt in der Erde. Die Perle war ein Symbol für Reichtum, für etwas extrem Wertvolles. Es ist wie wenn wir heutzutage irgendwie Beispiele nehmen von einem Flugzeug und einem Auto und einer Straßenbahn, Sachen, die für uns normal sind, aber vielleicht in 100 Jahren nicht mehr so normal sind oder in 2000 Jahren, so wie es in dem Fall ist. Denn diese Texte stammen ja vor ca. 2000 Jahren. Und jetzt, wo wir diese drei Sachen aus dem Weg geräumt haben, was können wir aus diesen zwei Gleichnissen lernen? Es sind ganz kleine Gleichnisse, es sind ganz kurze. Die zwei Gleichnisse beziehen sich über drei Verse. Das erste Gleichnis ist sogar wirklich nur einen Vers lang. Das erste, was wir am heutigen Abend aus diesem Gleichnis lernen sollten, ist, dass wir den Wert erkennen. Dass wir erkennen, wie wertvoll das ist. Dieser Schatz, diese Perle, über die Jesus Christus, und sagt, dass das das Reich Gottes ist. Was der Bauer oder dieser Landwirt, dieser Landarbeiter und dieser Kaufmann, dieser Juwelenhändler gemeinsam haben, ist, beide erkennen den Wert. Und beide handeln schnell. Der Juwelenhändler geht, verkauft alles und der Bauer versteckt schnell mal, dass keiner sieht, und geht dann hin und kauft sich das Acker, um diesen Schatz zu bekommen. Was die gemeinsam haben, ist, sie haben den Wert erkannt. Sie haben erkannt, wie wertvoll und was die Chance wäre, dass man so einen Fund macht. So einen großen und wertvollen Fund. Das war nichts Alltägliches, dass man sagt, ja, ich habe vielleicht, keine Ahnung, 20 Cent gefunden, irgendwo in der Erde, oder ich weiß nicht, was gefunden. Es war etwas Besonderes, etwas mit Wert. Und die Frage, die uns sich gestellt wird am heutigen Abend, ist, ob wir den Wert erkennen vom Reich Gottes, von diesem Schatz, den Jesus beschreibt. Erkennst du den Wert der Gemeinschaft mit Gott? Wir nehmen es so selbstverständlich, dass man Gemeinschaft haben kann mit unserem Schöpfer. So viele Religionen, die nur tote Religionen draußen in der Welt sind, würden diese Eigenschaft mit uns Christentum wechseln. So viele würden sich das wünschen mit ihrem Schöpfer. Und jedem steht das frei zur Verfügung und wir haben das gefunden. Wir haben diesen Schatz entdeckt, diese Perle entdeckt und wir haben gesehen, was es heißt, Gemeinschaft mit Gott haben zu dürfen. Was es heißt, dass, wenn ich bete, zwischen mir und Gott ein Vermittler, ein Fürsprecher und Mishlochitor gibt. Und wenn du alleine bist, im Zimmer eingesperrt und keine Verwandte hast und keine Freude und keine Freunde, dann gibt es doch jemanden, der dich nicht alleine lässt, der für dich fürspricht, Fürbitte bringt. Care mijlocește pentru tine. Und wir nehmen das so leicht auf diese leichte Schulter. Erkennst du am heutigen Abend den Wert des Heiligen Geistes? In einer Welt, die nicht weiß, wo links und rechts ist. Heute ist links da und morgen ist links da. Und oben ist heute da und unten da und übermorgen ist das alles umgekehrt. In einer Welt, wo man nicht mehr weiß, wie man vielleicht Kinder zieht, wie man selber, an was man selber glauben soll, wie man handeln soll, wie man leben soll, haben wir den Heiligen Geist bekommen. Haben wir die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. In Momenten, wo du nicht weiter weißt, wo dir kein Mensch, keine Eltern, keine Freunde weiter wissen, gibt es den Heiligen Geist, der leitet. Und da kannst du hier sein, da kannst du in der U-Bahn sein, da kannst du in Rumänien sein, da kannst du, der Heilige Geist, der uns leitet. Erkennst du und erkenne ich noch den Wert? Oder sind wir eh schon zu sehr dran gewöhnt und sagen, ja, schön und gut, aber ja. Erkennst du noch den Wert der Gemeinschaft mit deinen Brüdern und Schwestern? Schau dich um, links und rechts. Das ist der Leib Jesu Christi. Das sind die Bürger des Reichs. Ich bin ein Bürger und die Person links und rechts, wenn er auf das Opfer Jesu Christi geantwortet hat, ist ein Bürger in diesem Reich. Erkennst du, wie wertvoll das ist? Ich glaube, wir als Christen hier in der Elim-Gemeinde, wir erkennen das nicht. Immer wieder habe ich die Situation, dass Leute von außen kommen und sagen, boah, wie schön das ist, dass ihr eine Gemeinschaft seid. Wenn es einem gut geht, dann freut ihr euch gemeinsam. Wenn es einem schlecht geht, dann helft ihr euch gegenseitig. Ob es um Geldspenden geht, ob es um was anderes geht, um eine Hilfe. Immer wieder kommen Leute von draußen und sagen, wie schön es ist, ihr versammelt euch hier und ihr habt ein Ziel. Ihr habt eine Vision. Ihr wisst, was ihr wollt. Und wir als Christen kommen Sonntag oder unter der Woche hier in die Kirche und denken uns, ja, eigentlich habe ich nicht so richtig Bock, in dieser Bank zu sitzen, weil der Bruder oder die Schwester hier ist. Anstatt, dass wir auf den Wert dieser Gemeinschaft schauen und zu sagen, wir versammeln uns hier, auch wenn wir heute weniger sind. Ist ja wurscht. Wir haben ein Ziel und wir kommen in die Kirche, um diese Einheit zu bilden, um uns zu motivieren. Und wenn du heute unmotiviert bist, dann sprichst du vielleicht mit deinem Bruder, mit deiner Schwester und bekommst wieder Kraft und Motivation. Und das ist die Gemeinde Jesus Christi. Das ist die Kirche Elim Wien. Und da stellt sich diese Frage, ob du den Wert noch erkennst oder vielleicht schon zu sehr dran gewohnt bist. Das ewige Leben. Wisst ihr, auch wenn Freunde sterben, auch wenn Familienmitglieder, vielleicht, es passiert immer wieder, dass Kinder in einem ganz kleinen Alter sterben, dass Väter sterben und Familien mit vielen Kindern alleine bleiben. Unsere Hoffnung als Christen ist, dass wir diese Personen wieder treffen. In dieser Welt fällst du vielleicht in eine Depression und sagst, ich werde nie wieder mehr mit dieser Person zu tun haben. Ich werde meinen Papa, ich werde meine Eltern, ich werde die und die Person nie wieder mehr sehen. Als Bürger des Reichs das jetzt schon angefangen hat und in Ewigkeit weitergeht, wirst du sie in der Ewigkeit treffen, werde ich sie in der Ewigkeit treffen. Da gibt es Hoffnung. Und im Thessalonikerbrief wird das thematisiert und sagt, hey, verzweifelt nicht. Die Leute, die schon eingeschlafen sind in Christus, ihr werdet sie noch sehen, sie haben das Reich Gottes nicht verpasst. Diese Identität, die du und ich bekommen haben, liebe Leute, dass wir errettet sind. Oftmals Sünden, die ich mache, wo es mir schwerfällt, vor Gott zu kommen und mich zu entschuldigen. Weil ich weiß, wie dumm diese Sünde schon wieder war, wie unbedacht. Wie wenig ich nachgedacht habe, bevor ich diese Sünde gemacht habe. Und mir ist das peinlich, selbst vor Gott zu kommen. Gar nicht mal vielleicht vor euch zu reden oder einem Freund anzuvertrauen, sondern selber ich und Gott in der Intimität ist mir das oft peinlich. Und denke mir, boah, Andi, was soll das schon wieder? Und genau wir haben Vergebung der Sünden erhalten durch Jesus Christus. Als Bürger dieses Reichs hast du Zugriff auf das heilige Blut, das mich und dich reinwäscht. Und ich habe mir das nicht verdient und du hast dir das nicht verdient. Aber wenn du antwortest auf das Opfer Jesu Christi, dann kannst du Teil dieses Reichs sein und diese Vergebung erhalten. Erkennst du den Reichtum und die wahre Bedeutung des Reich Gottes noch? Oder ist das irgendwie zu sehr an uns vorbeigezogen? Wisst ihr, wir leben immer wieder, vor allem wir Christen, mit dieser Ich-muss-Mentalität. Ich muss mittwochs in die Kirche, ich muss freitags in die Kirche, ich muss sonntags in der Früh in die Kirche, ich muss sonntags am Abend in die Kirche, ich muss nach der Arbeit unbedingt Bibel lesen, ich darf nicht vergessen zu beten, ich muss mindestens so viele Minuten beten, ich darf nicht vergessen, irgendwo noch einen Fasttag einzubauen. Ich muss. Und das wird für uns oft zu so einer Qual. Das Leben ist genug stressig und ich muss noch das und das und das. Und Bürger zu sein im Reich Gottes ist so fad, es ist so anstrengend. Es ist eine Bürde, es drückt mich runter. Und genau das ist das Problem. Wenn du wie dieser Bauer und wie dieser Kaufmann verstehst, dass das Reich Gottes wertvoll ist, dann sagst du, Halleluja, jetzt ist Freitag, eine schwere Arbeitswoche, aber jetzt gehe ich beten mit den Brüdern und den Schwestern. Ich brauche keinen Alkohol, ich brauche keine Drogen, ich brauche 2 Stunden in der Gemeinde und das Problem hat sich gelöst. Und das ist das Problem, weil wir müssen zum Entschluss kommen und der Anfang ist, dass wir den Wert erkennen. Dann sagst du, passt, jetzt gehe ich nach Hause und schlage die Bibel auf und schaue, was mir Gott sprechen will. Wie ich meine Kinder erziehe, wie ich meine Frau lieben kann, wie ich mit meinen Problemen umgehen kann, wie ich mit meinen Sünden umgehen kann, was ich machen soll, was nicht. Ich nutze die Weisheit der Bibel aus, diesen Kanal, der geschaffen wurde, dass mir Gott im Gebet durch die Bibel sprechen kann. Dann nehme ich einen Fasttag und sage, heute faste ich, heute gibt es nur Gott. Heute schaue ich kein YouTube-Shorts, kein Instagram, kein Facebook. Heute lese ich vielleicht keine Zeitung, heute fokussiere ich mich nur auf Gott. Heute stehe ich vielleicht früher auf, bevor ich in die Arbeit gehe und lese mal 2, 3 Kapitel mehr oder verbringe mehr Zeit im Gebet. Weil wenn wir nur fasten und nichts essen, dann ist das wie eine schöne Diät. Aber wenn wir erkennen, wie wertvoll das ist, dass so ein Fasttag vielleicht eine Weisheit bringt für den nächsten Schritt, den du machen musst in deinem Leben, dann sagst du, Halleluja, ich habe den Wert erkannt, ich weiß, wie wertvoll so ein Fasttag ist, wie wertvoll das Gebet vom Freitag ist, die Gemeinschaft vom Mittwoch, die Gemeinschaft zu Hause, das Bibellesen, dann macht das plötzlich Spaß. Und hier steht es ja, dieser Arbeiter, der gestolpert ist über dem Schatz, der ist mit Freude hingegangen, sagt die Bibel. Voller Freude, nicht gesagt, boah, jetzt muss ich mal alle Sachen auf Willhaben stellen, da muss ich warten, bis jeder kommt und es mir abkauft. Das zieht sich wahrscheinlich ein paar Wochen in die Länge. Viel zu anstrengend. Der ist mit Freude nach Hause gelaufen, hat alles verkauft und hat den Schatz gekauft. Mit Freude. Und das ist das Ziel oder sollte das Ziel von mir und von dir sein. Ich diene jetzt wieder, weil ich eingeteilt bin. Ich würde so gern tauschen. Nein, Herr, ich will dir dienen. Und heute Abend bin ich eingeteilt, deshalb bitte ich dich, dass du mich verwendest. Ich will es mit Freude machen, weil ich will in deinem Reich ein aktiver Bürger sein. Die zweite Sache, die wir lernen können, ist oder lernen müssen, sei bereit, alles aufzugeben. Sei bereit, alles zu verkaufen. Die nächste gemeinsame Sache, die dieser Bauer und dieser Landarbeiter gemeinsam haben, ist genau das da. Sie sind schnell losgegangen und haben alles verkauft. Ich stelle mir das so vor, dass dieser Perlenverkäufer wahrscheinlich zu Hause viele Perlen hatte. Wenn du das den ganzen Tag machst und Perlen kaufst und verkaufst, dann hast du wahrscheinlich irgendwo ein Inventar, irgendeine Sammlung. Und der ist wahrscheinlich zum Markt gegangen mit seinen zwei Taschen und hat gesagt, ich muss das heute schnell verkaufen, weil ich habe irgendwo eine Perle gefunden. Und die Mitmenschen haben gesagt, spinnst du, was soll das? Wie, du verkaufst alles für eine Perle? Du verkaufst dein Haus, deine Kuh, deine Ziege, dein Pferd, weil du irgendein Feld kaufen willst. Und genau das passiert uns auch oft. Die Leute fragen sich, was sucht ihr Sonntag in der Kirche bei so einem schönen Wetter? Schaut euch mal an, was suchen wir hier? Ich habe den Wert erkannt. Ich habe erkannt, dass ich meine Pläne und meine Ideen verkaufen muss, weil ich mich entschieden habe, Bürger in diesem Reich zu sein. Ich bin bereit, meine Freizeit aufzugeben, wenn es sein muss, meine Hobbys, meine Ideen. Ich bin bereit. Wieso? Weil ich etwas Wertvolles gefunden habe. Nicht, weil ich gezwungen werde. Ich mache es freiwillig. Ich bin freiwillig heute in der Kirche hier. Weil es mir mehr gibt als alles andere. Wisst ihr, da draußen gibt es Monarchien. Schweden, Spanien, Großbritannien, Monarchien, die noch Könige haben. Und wenn man Staatsbürger sein will in Großbritannien, in Schweden, in Spanien, muss man nach diesen Verordnungen leben. Genauso ist es auch im Reich Gottes. Im Reich Gottes bin ich Bürger und da gibt es einen König. Und dieser König ist Jesus Christus. Und da kann ich nicht mehr regieren. Und wenn ich mich entscheide, beizutreten, dann muss ich damit leben können, dass ich sage, Herr, ich gebe dir alles. Ich verkaufe alles für dein Reich. Es zahlt sich aus. Meine Ideen, ich würde gerne in 10 Jahren dieses Haus haben. Ich würde gerne das machen, dieses Auto, diese Karriereposition. Aber Herr, wenn du nicht willst, dann verstehe ich das. Es zahlt sich komplett aus. Dann fahre ich von mir ein VW Charan noch die nächsten 10 Jahre. Ist okay für mich. Dann bleibe ich vielleicht in einer Fabrik, anstatt irgendeine hohe Position zu haben in der Karriere, weil mich genau das von deinem Himmelreich ablenkt. Ich bin bereit. Ja, es tut weh, Herr. Ja, ich würde gern mehr Geld haben vielleicht oder ein schöneres Auto, aber ich verstehe das. Wenn du es willst, mache ich es. Wieso? Weil nichts kann mir diesen Wert geben, was mir dein Himmelreich gibt. Wisst ihr, wenn wir nicht weiter wissen als Christen, kommen wir zu Gott. Herr, ich weiß nicht mehr weiter. Eine Krankheit, ein Problem. Ich brauche dich. Gott, bitte erbarme dich über mich. Ich stehe heute hier vor dir und ich brauche dich. Ich weiß nicht weiter. Und der Herr in seiner Liebe und Barmherzigkeit erbarmt sich. Aber was machen wir dann, wenn wir einen Plan A, B, C haben und eigentlich genau wissen, was wir haben wollen? Da sagen wir, Gott, passt schon. Ich will diese Person heiraten. Jetzt kannst du dich raushalten, weil jetzt weiß ich, ich rufe dich dann wieder, wenn ich nicht weiter weiß. Herr, ich habe diese Karriereposition gefunden auf karriere.at. Danke, passt schon. Du kannst mir einen anderen, ich rufe dich wieder, wenn ich nicht weiter weiß. Aber jetzt weiß ich weiter. Ich habe mich erkundigt, ich habe recherchiert, ich habe mir ein paar YouTube-Tutorials angeschaut. Ich weiß. Und wie heuchlerisch das oft von uns ist, dass in Momenten, wo wir nicht weiter wissen, kommen wir zu Gott. Und dann, wenn wir weiter wissen, sagen wir, ja, ich brauche Gott nicht mehr. Und stecke ihn in die Hosentasche und beim nächsten Problem hole ich ihn dann wieder raus. Und genau das gibt es im Reich Gottes nicht. Wir haben gesungen über diesen König und unser Reich und sein Reich. Und wir haben gesungen, der allein wahre König bist du. Am heutigen Abend, wenn wir uns diese Gleichnisse anschauen, müssen wir erkennen, dass Bürger zu sein im Reich Gottes ist keine Sonntagsaktivität. Es passiert nicht nur sonntags oder mittwochs oder freitags, es ist eine tagtägliche Entscheidung, mit Freude Gott zu dienen. Jeden Tag in der Früh zu sagen, Herr, ich weiß nicht, was heute kommt, aber dein Wille geschehe. Und ja, es ist schwer, weil manchmal sind die Angebote verlockend. Manchmal dienst du vorne und du willst einfach nicht mehr, weil es anstrengend ist, weil es schwer ist. Und der Herr sagt, ja, aber ich will dich dort haben. Dann müssen wir als Christen auf unseren König hören. Dann muss ich als Bürger auf den König in diesem Reich hören, weil ich Teil dieses Reiches bin und er ein König ist und ich bin nur ein Bürger. Dann muss ich vielleicht meinen Fusch wegdrehen. Und dieser Fusch, der mir Freitagsabend die 400 Euro mehr dazu gibt, trägt dazu bei, dass ich Samstag dann meinen Fusch fertig machen muss, keine Zeit mit der Familie habe. Sonntag muss ich ausschlafen, weil mir tut alles weh, weil ich war gerade fuschen. Für was? Für 300 Euro mehr. Keine Zeit mit der Familie, keine Zeit mit Gott. Ich kann mit meinen Kindern nicht über Gott reden. Ich kann sie nicht lehren. Ich kann mit meiner Frau keine Zeit haben für 200-300 Euro. Und genau in solchen Beispielen sind wir berufen zu sagen, Herr, die Gemeinschaft mit dir ist mir wichtiger als die 200 Euro. als mein Hobby vielleicht, das so Spaß macht, wo ich mich erhole, wo ich alles irgendwie vergesse, aber nur kurzfristig. Ja, Herr, ich bin bereit, das aufzugeben. Zusammenfassend hat ein Mann Gottes einmal Folgendes gesagt. Er hat sich diese zwei Gleichnisse angeschaut und hat sie so zusammengefasst. Das Königreich Gottes ist so wertvoll, dass es ein glücklicher Tausch ist, alles auf der Erde zu verlieren und es dafür zu gewinnen. Was ich bete am heutigen Abend und nicht nur, dass ich in erster Linie und wir als Gemeinde Elim zu dieser Erkenntnis kommen, zu verstehen, wie wertvoll es ist und was mit Begeisterung, mit einem Enthusiasmus Teil dieses Reichs zu sein, nicht sich verpflichtet zu fühlen und ich muss. Und in zweiter Linie alles zu verkaufen, so wie diese zwei Leute. Möge uns der Herr helfen. Amen. Amen.